Kaum im Amt hat die Regierung Merkel-Müntefering die Frage aufgeworfen und inzwischen mehrfach bekräftigt, dass sie über die Einrichtung bzw. den Ausbau eines Niedriglohnsektors mehr Beschäftigung erreichen will. Sie wird in diesem Zusammenhang eine Neuauflage der Debatte über Kombilohn und Mindestlohn angezettelt. Eine Debatte, an der sich jetzt viele andere Kapitalverbände, Gewerkschaft, Parteien beteiligt haben und noch beteiligen. Die Ankündigung der Regierung der Großen Koalition ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Einmal lässt die Regierung keinerlei Zweifel darüber aufkommen, dass sie, wie übrigens die Vorgängerregierungen gleichermaßen, eine staatliche Zuständigkeit, vielleicht auch Mitzuständigkeit, in Lohnfragen ganz selbstverständlich für sich reklamiert. Bemerkenswert ist es insofern, als man doch immer glauben sollte und vor allen Dingen die Leute, die professionell hier in diesem Haus verkehren, geglaubt haben und noch glauben, dass Lohnfragen ausschließlich eine Sache der Tarifautonomie, also eine Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit, vertreten durch die Gewerkschaften sind, aus der der Staat sich herauszuhalten habe. Wenn jetzt also der Staat sagt, Kombilohn, Mindestlohn, da zetteln wir eine Debatte an, dann legen wir Modelle vor, ist das erstmal das glatte Gegenteil von dem, was die Tarifautonomie-Ideologie behauptet. Da gibt es also Klärungsbedarf. Zweitens ist bemerkenswert, vielleicht auch für viele hier im Saal nicht, dass die staatliche Zuständigkeitserklärung ganz in der Frage aufgeht, wie der Lohn der Klasse der Lohnempfänger noch effektiver als Standortressource einzusetzen ist. Der angesprochene Niedriglohnsektor gilt ja dieser politischen Erklärung zufolge nicht etwa als Schande im deutschen Hochlohnland, eine Schande, die abgeschafft werden muss. Offensichtlich gilt der Niedriglohnsektor als auszubauende Größe, und zwar als Resultat der Politik auszubauende Größe. Es ist kein Geheimnis, der Niedriglohnsektor gilt als eines der zentralen Instrumente der Standortpolitik, also jener Politik, um das nur ganz kurz anzudeuten, mit der die nationale Ökonomie und die Sozialpolitik ganz ausschließlich in den Dienst weltweiter Konkurrenzerfolge hiesiger Kapitale gestellt werden soll. Eines Dienstes, der darin besteht, dass in der Vergangenheit, wie man weiß, flächendeckend Löhne gesenkt worden sind. Deswegen ist drittens bemerkenswert, und das soll einfach durchaus mal gesondert erwähnt werden, dass die neue Regierung, wie übrigens die alten auch, den Lohn ganz anders schätzt als diejenigen, die ihn verdienen müssen. Sie will nicht die Frage erörtern, inwieweit der Lohn denn noch taugliches Lebensmittel für ihre Bezieher ist, beziehungsweise wie er wieder taugliches Lebensmittel werden kann, sondern die Regierung interessiert sich mit dieser Ankündigung allein dafür, was sich mit dem Lohn, und das heißt natürlich immer zugleich auch mit den Lohnbeziehern, noch alles anfangen lässt, um auf dem Standort Wachstum und Beschäftigung voranzubringen. Sie betrachtet also den Lohn, den nationalen Lohn insgesamt der Klasse der einkommensabhängigen Menschen, nicht so sehr als das von ihnen, wie sagt man, redlich Verdiente, als das in ihrer Verfügung, in ihrer privaten Verfügung stehende Geldquantum, für das sie immerhin den Betrieben so einiges an Arbeit abgeliefert haben, sondern irgendwie scheint die Regierung, immer die Vorgängerregierungen gleich mit, den Lohn als eine Art Form, als eine Art von, ich sag mal vorsichtig in Anführungszeichen, Staatseigentum, zumindest als dem Staat verfügbare und dienstbare Ressource zu betrachten und benutzen zu können. Dass dies nicht nur eine Betrachtungsweise ist, die in Reden zum Ausdruck gebracht wird, sondern die Ankündigung einer Kampfansage, Ankündigung vielleicht sogar der Fortsetzung einer Kampfansage an die Adresse der Lohnbezieher darstellt, ergibt sich daraus, dass die Regierenden das inzwischen ja auch schon als Programm vorgelegt haben oder vorzulegen beabsichtigen. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Lohn in der letzten Zeit aber auch von anderer Seite her in die Schlagzeilen geraten ist. Da hat die IG Metall in Nürnberg bei der AEG 6 Wochen gekämpft mit dem Ziel, auf jeden Fall weiterhin in diesem Werk Lohn beziehen zu können. Da gab es mehrwöchige, ja sogar mehrmonatige Kämpfe im öffentlichen Dienst, mit denen Verdi verhindern wollte, dass für den gleichen Lohn mehr gearbeitet werden soll. Und schließlich gab es die vielleicht etwas kürzeren, aber immerhin auch Tarifkämpfe bei der IG Metall, die mit einer Lohnforderung von 5% angetreten ist. Was da rausgekommen ist, weiß vielleicht der eine oder andere. Den Medizinerstreik ordne ich hier nicht runter, kann man vielleicht daran schon sich klar machen, wer mit 30%iger Lohnforderung antritt, gehört nicht in diese Kategorie. Das gilt bei Gewerkschaften nämlich heute als Kommunismus und ist nicht erlaubt. Lauter gewerkschaftliche Kämpfe also, tatsächliche Kämpfe, Streiks, kann man nicht bestreiten, wenngleich auf den ersten Blick nicht so recht zu erkennen ist, ob diese Aufkündigung des sozialen Friedens von diesen 2 bis 3 Gewerkschaften tatsächlich so etwas wie ein konzertierter gewerkschaftlicher Gegenangriff gegen die staatlicherseits reklamierte und auch in Angriff genommene Lohnzuständigkeit mit ihrer Instrumentalisierung für den Standort ist. Damit ist eigentlich das Spektrum dessen umrissen, was ich ansprechen will heute. Ich will das mal auf 3 Fragen reduzieren. Die erste Frage: Was hat es damit auf sich, wenn Politiker über das Verdiente, über das bisschen verdiente Privateigentum in Geldform von Lohnarbeitern umstandslos befinden, verfügen, als sei das so etwas wie Staatseigentum? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, welchen neuen, vielleicht auch gar nicht neuen Umgang mit dem Lohn kündigen Sie mit der Debatte über den Niedriglohnsektor mit Kombilohn und Mindestlohn eigentlich an? Und die dritte Frage, ich weiß gar nicht, ob wir zu der noch kommen, vielleicht wird es auch nur eine Fußnote, müssen wir mal schauen. Was hat es mit den gewerkschaftlichen Kämpfen der letzten Wochen und Monaten auf sich, die sich ja auch auf den Lohn bezogen, auf das Lohnleistungsverhältnis bezogen? Diese 3 Fragen will ich zu beantworten versuchen, zunächst mal, indem ich etwas sehr allgemein einsteige. Das ist mir wichtig. Ich will am Anfang mal sehr allgemein und getrennt von der aktuellen Debatte was sagen über das Verhältnis von Staat und Lohn. Ich will diese Sache aufklären mit der staatlich reklamierten Lohnzuständigkeit, was es damit auf sich hat. Das Zweite ist, ich will dann daraus ein paar Schlussfolgerungen ziehen über die Art und Weise, wie der Lohn bislang als Standortressource benutzt worden ist. Dann drittens die Konsequenzen ziehen für das, was es mit der Kombi- und Mindestlohndebatte auf sich hat. Und viertens, wie gesagt, wenn wir noch dazu kommen, die gewerkschaftlichen Streiks versuchen, da in dieses politische Panorama einzuordnen. Zum ersten Punkt. Ich fange mal so an, hinsichtlich der Tarifautonomie wie schon angedeutet, ein großes Missverständnis. Tarifautonomie heißt nicht, der Staat hält sich aus Lohnfragen heraus. Eine völlig falsche Lesart. Eine völlig falsche Lesart dadurch auch schon aufzulösen, dass immerhin die Tarifautonomie in einem staatlichen Gesetzeswerk niedergelegt ist. Das sollte man nicht vergessen. Und wenn man sich das einfach vor Augen führt, ist auch schon klar, dass der Staat mit dieser staatlich verfügten Tarifautonomie mitnichten so etwas wie den Startschuss zu einem freien Klassenkampf zwischen den beiden großen Klassen gegeben hat, sondern, um das gleich so zu formulieren, damit mit der eingerichteten Tarifautonomie eine eindeutige Lohnvorgabe in die Welt gesetzt hat. Und zwar folgendermaßen. Der Streit beider Parteien soll nämlich, das ist jedermann faktisch bekannt, in einen einvernehmlich verabschiedeten und dann gültigen Vertrag, den sogenannten Kollektivvertrag, münden. Und dem sollen, wie gesagt, beide Seiten dann ihre Zustimmung erteilen. Das ist die staatliche Vorgabe, das soll dabei rauskommen, die Einigung auf einen Vertrag mit einer bestimmten Festlegung des Lohns. Und diese Vorgabe ist es, die exakt das enthält, was ich eindeutige Lohnfestlegung genannt habe. Denn es ist klar, dass die Kapitalseite, behaupte ich mal, dass es klar sei, dass die Kapitalseite überhaupt nur dann Lohn zahlt, wenn sich die von ihr eingekaufte Arbeit für sie rentiert, wenn sie als Mittel für ihren Profit einsetzen kann. Wenn diese Kalkulation mit dem Lohn nicht aufgeht, dann kauft sie eben keine Arbeit oder entlässt wieder eingekaufte Arbeiter. Diese Bestimmung vorausgesetzt, heißt es, im Streit bleibt es notwendigerweise dabei, dass diese Conditio sine qua non des Kapitals die maßgebliche, die den Streit bestimmende maßgebliche Vertragsvoraussetzung ist. Das Kapitalinteresse muss also notwendigerweise bedient werden in diesem Vertrag, in dieser Einigung, sonst läuft nichts. Und allein der Spielraum, den dieses kapitalistische Interesse an einem lohnenden, rentablen Lohn eröffnet, Obergrenze und Untergrenze von Rentabilitätskalkulationen des Kapitals, dieser Spielraum bildet auch nur den Spielraum von Verhandlungen. Also, die staatlicherseits gewährte, eingerichtete Tarifautonomie, mit der die beiden Gegner sich im Streit und mit Vertrag auf irgendeine Variante der Bedienung des Interesses der einen Seite, nämlich des Kapitalinteresses, einigen müssen. Dies ist der ganze Inhalt und zugleich die Verrücktheit der Tarifautonomie. Der Eingriff des Staates in den Lohn heißt also hier, einigt euch frei nach Maßgabe des vorher zur Bedienung festgeklopften Interesses des Kapital, kauft nur rentablen Lohn. Akzeptiert es bitteschön als Gewerkschaften. Auf der Grundlage wird dann, wie man weiß, verhandelt. Die weiteren Verlaufsformen dieser Verhandlungen will ich nicht ansprechen. Also man kann auch sagen, Lohn und rentabler Lohn, das ist eigentlich dasselbe. Rentabler Lohn ist eigentlich ein Pleonasmus, wie an dieser Ausführung über die Tarifautonomie deutlich geworden soll. Der Staat weiß übrigens für sich selbst auch einen guten Grund für diese Vorschrift. Es ist nicht nur, dass er selbstlos einen Dienst am Kapital leistet damit und einen Dienst an der Gewerkschaft, die sich in diese Conditio einfügen darf. Er weiß selbst den guten Grund. Der ist, glaube ich, auch bekannt, den muss ich nicht groß ausführen. Denn vom gelingenden Geschäft seiner Unternehmungen hier, seiner kapitalistischen Privateigentümer hier, vom gelingenden Geschäft ist auch sein Staatsreichtum abhängig. Es sorgt also, das ist mein erstes kurzes Zwischenfazit, mit der tarifautonomen Lohnregulierung der Staat dafür, dass der Lohn gleich zwei zentrale Dienste erfüllt, und zwar zwei zentrale Dienste, bevor er überhaupt im Portemonnaie des Lohnbeziehers, der dafür gearbeitet hat, landet. Der erste Dienst, nochmal so zusammengefasst mit der Tarifautonomie, setzt der Staat das Recht des Kapitals auf rentable Ausbeutung, auf rentable Benutzung der Arbeitskräfte in Kraft. Und der zweite Dienst ist der Dienst, den der Lohn darüber den staatlichen Berechnungen leisten soll. Er hat sich in dem Verhältnis zur Leistung, die dem Arbeitsmann abverlangt wird, als Quelle des Reichtums zu bewähren, an dem der Staat eben partizipiert. Das ist nun keineswegs, wie jedermann weiß, die einzige Leistung, sind keineswegs die einzigen Leistungen, die dem Lohn abverlangt werden. Dass der Lohnempfänger sein schwer verdientes, tarifautonom ausgehandeltes, jetzt privat verknuspern kann, dem ist nicht so, das weiß jeder. Die staatliche Partizipation am gesellschaftlichen Geldreichtum betrifft eben nicht nur das Produkt der Ausbeutung der Lohnempfänger, den Profit, sondern zugleich die Geldsumme, die als Kaufmittel für Arbeit gerade diesen guten Dienst am Profit für die Unternehmen geleistet hat, den Lohn. Das ist schon eine kleine Verrücktheit, die man sich mal klar machen soll. Der Staat betrachtet diese, ich sag's nochmal so, abhängige Variable des Profits, dieses Residuum sozusagen des Profits, wie eine ganz eigenständige Form des Reichtums, als hätte sie mit dem Gegensatz zum Profit überhaupt nichts zu tun, als ganz eigenständige Form des Reichtums, an der er sich selbstverständlich ebenfalls und nicht zu knapp zu bedienen pflegt. Der Gegensatz von Profit und Reichtum interessiert ihn, gerade hat er ihn noch Tarifautonomie geregelt, interessiert ihn jetzt als jemand, der, ich sag's gleich, Steuern kassiert, nicht mehr. Bevor der Lohnempfänger seinen Lohn also ausgeben kann, kassiert der Staat Steuern, und zwar, wie jedermann weiß, wahrscheinlich die meisten inzwischen aus eigener Erfahrung, ohne dass dagegen Einspruch eingelegt werden kann. Wenn, soll man auch mal immer betonen, wenn weiter von den Lohnarbeitern auf den Lohn als Mittel ihres Lebensunterhalts gesetzt wird, wenn Lohnarbeiter weiterhin diese staatliche Vorgabe befolgen, derzufolge eigentumslose Menschen sich für ihre Lebensmittel notwendigerweise in fremden Diensten abzuschuften haben. Sollen wir mal wieder sagen, dass dies die nach wie vor gültige Voraussetzung ist, dass dies überhaupt funktioniert. Der Staat behandelt folglich den insgesamt vom Kapital veranschlagten Lohn, den sogenannten Bruttolohn, als eine erstmal ihm zur Disposition, für seine Kalkulationen zur Disposition stehende Geldsumme, als seinen finanziellen Rohstoff. Also, kaum kommen die Menschen, die lohnarbeitenden Menschen, dem Staatsauftrag nach, Lohnarbeit als einziges zugelassenes Lebensmittel zu benutzen, da ist es derselbe Staat, der ihnen diese Unterwerfung unter diesen Auftrag damit dankt, dass er sie gleich wieder mit dem Verdienten, bei dem Verdienten ein Stück weit enteignet. Er kassiert ihnen was ab. Das ist der dritte Dienst, den der Staat vom Lohn erwartet und den er gar nicht freiwillig zur Erledigung der Lohnarbeiter überlässt. Weiter, noch längst nicht fertig. Die staatliche Ausplünderung des Lohns geht weiter. Was der Staat jetzt an Steuern kassiert, verwendet er nämlich nicht dazu. Zum Beispiel, könnte man ja mal dran denken, seinen einkommensabhängigen Bürgern dann ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, wenn sie keinen haben, wenn das Kapital sie für überflüssig oder unbrauchbar erklärt hat, was bekanntlich so regelmäßig passiert und so klar zu den Bestimmungen der Lohnarbeit dazugehört, dass sich diese Gesellschaft eines veritablen Sozialstaats rühmt bzw. gerühmt hat. Für solche Verwendung sind die gerade auch vom Lohn kassierten Steuereinnahmen dem Staat viel zu schade. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass der Staat die Arbeiterklasse mit ihrem Verdienten nach dem Abzug von Steuern nicht sich selbst überlassen möchte. Und zwar aus einem einzigen Grunde. Aus dem Grunde, dass er weiß, der Lohn des Einzelnen taugt einfach nicht dazu, die Unterbrechungen des Arbeitslebens oder die Zeit danach, also den Ruhestand, aus dem, was man selbst verdient hat, zu finanzieren. Und da der Staat nur einmal Wert legt auf einen weiterhin für seine Belange als Arbeitsarmee einsetzbare Klasse, hat er sich etwas einfallen lassen, um diesen Widerspruch, die Leute können aus ihrem Lohn die Zeit der Nichtarbeit nicht finanzieren, hat er sich etwas einfallen lassen, was jedermann kennt und was ich den vierten Dienst nenne. Er kassiert nochmal. Er kassiert Beiträge für die Sozialversicherungen. Letzte Jahre ist das nämlich auch hier in diesem Raum mehrfach erläutert worden, deswegen werde ich das kurz machen. Er legt also dem Lohn der gesamten Klasse, dem nationalen Gesamtlohn, die Betreuung der vom Kapital aussortierten oder für überflüssig erklärten oder ruinierten Menschen zur Last. Per Umverteilung staatlich abkassierter Lohnteile an Arme, Bedürftige, Arbeitslose, Kranke, Rentner haben die Lohnbezieher selbst mit einem Lohn, der als Privatlohn, als Einzellohn nicht dafür taugt, dass er diese Zeiten der Nichtbeschäftigung überbrückt, dafür zu sorgen, dass die Hilfsbedürftigkeit, dass die Armut in der Klasse bewältigt wird. Der Lohn taugt also hier, das ist der vierte Dienst, als nationaler Gesamtlohn, ist wichtig, weil nachher kommen wir noch was anderes zu sprechen, als funktioneller Armutsfonds. Auch da greift der Staat zu, ohne dass er vorher sein Lohnarbeitsvolk gefragt hat. Er legt offensichtlich schwer Wert darauf, dass die Verwendung dieser Gelder seinen Zwecken folgt, Erhaltung einer funktionsfähigen Arbeiterklasse, was anderes ist, als Leuten dann, wenn sie nicht arbeiten können, ein gescheites Leben zu finanzieren. So. Jetzt sind wir beim Restlohn. Ehe der nun tatsächlich dem Einkommensbezieher zur freien Verfügung steht, muss er noch einen Dienst erfüllen. Einen inzwischen ebenfalls fast obligatorischen Dienst. Wo bin ich? Ich glaube, Nummer 5 ist das. Ein Dienst, der übrigens nicht Teil staatlicher Lohnpolitik ist, aber auch ohne gesetzliche Regelungen nicht so einfach zu machen ist. Ich meine damit den Dienst, den jeder Lohnbezieher hierzulande Banken und Sparkassen, also dem Finanzkapital, leistet. Den Lohn bekommt man heute nicht mehr oder nur noch in Ausnahmefällen bar auf die Kralle, sondern auf sein Girokonto überwiesen. Das ist in der Regel gebührenpflichtig, leistet aber dem Finanzkapital, deswegen will ich auf den Gebühren gar nicht rumreiten, dem Finanzkapital auch dann gute Dienste, wenn dieses Girokonto nichts kostet. Denn der von allen Kleinverdienern überwiesene Lohn, vielleicht noch mit ein bisschen angesparten, was dann auch bei der Kasse oder der Bank liegt, macht zusammengenommen einen hübschen Batzen Geld. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Und mit diesem dieses kleine zusammengesammelte Geld aller Lohnbezieher gehört mit zu dem, womit Banken und Sparkassen zusammen mit dem, was sich noch bei ihnen rumtummelt, ihre Kreditgeschäfte machen. Der fünfte Dienst ist also der Dienst, den ihr Einkommen sozusagen als Kapital für die Bank Dienst leistet. Da haben Sie nichts von, aber die Bank hat ein bisschen was davon. So, nun ist aber der Lohnarbeiter endgültig Herr seines Verdienten. Dieser Verdienst ist zwar netto, ist zwar zwischenzeitlich enorm geplündert worden, so ungefähr bis auf die Hälfte ist das zusammengeschrumpft, was in den Bilanzen der Kapitalisten steht. Und jetzt heißt er netto. Ist übrigens lustig, weiß nicht, ob jemand weiß, was netto, wie sich netto ableitet. Netto kommt aus dem Lateinischen von nitidus. Und nitidus heißt glänzend, rein, gereinigt. Also vorher war der Lohn einfach ungereinigt, unsauber, schmutzig. Er musste schlicht gereinigt werden. Jetzt steht er in der Tat dem Lohnarbeiter frei zur Verfügung. Und dass die freie Verfügung nicht identisch ist mit einem Leben in Saus und Braus, steht längst fest und schmälert auch ein wenig das Vergnügen am freien, privaten Geldausgeben. Schnell stellt sich nämlich heraus, dass der Lohnempfänger zusehen muss, wie es durchaus korrekt heißt, wie er mit seinem Monatslohn, mit seinem Nettolohn zurechtkommt. Zurechtkommt. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass eine freie Verfügung über den Restlohn an eine Aufgabe geknüpft ist, die ihm erstmal niemand vorschreibt. Weder das Kapital noch der Staat schreibt ihm diese Aufgabe vor, die sich ihm als finanzielle Bewältigung der Notwendigkeiten seines Arbeitslebens ganz von alleine wie ein Sachzwang seiner Existenz stellt. Seine ganze Freiheit liegt also zunächst einmal im Umgang mit dem Restlohn, in der Erledigung von Notwendigkeiten, naja, ein bisschen Spaß soll auch immer noch dabei rausschauen, Notwendigkeiten, die sich aus der Existenz als Lohnarbeiter ergeben. Er muss also sein Verdientes so ausgeben, dass er seinen Dienst am Kapital, das ist die allererste und sehr prinzipielle Notwendigkeit, seinen Dienst am Kapital weiter versehen kann. Dass er also kann, was er muss. Weiter arbeiten gehen, um weiter für sich und seine Family Geld zu verdienen. Was er in durchaus ganz freier Verfügung über den Lohn betreibt, ist also der Sache nach letztlich nichts anderes als der Vollzug eines weiteren Dienstes, des sechsten, glaube ich, den der Lohnbezieher, der Lohnverdiener, damit für fremdes Interesse, er muss wieder reproduziert antreten, versieht. Ich habe schon gesagt, sowas nennt sich Reproduktion. Und der Begriff der Reproduktion, da sollte man nochmal einen Moment dran verweilen, macht zugleich die Gemeinheit deutlich, die in dieser Lohnfunktion steckt. Reproduktion heißt nämlich nichts anderes als Wiederherstellung. Wiederherstellung des Willens und der Fähigkeit zu weiterer Lohnarbeit, die wiederum nichts anderes erbringt als weiteren Lohn, der dann zur erneuten Reproduktion ausgegeben werden muss und kaum zu mehr taugt. Reproduktion, man muss aufpassen, dass man diesen Begriff nicht allzu nachlässig verwendet, sondern in seiner ganzen Gemeinheit sich klar macht. Reproduktion heißt eben nicht Lebensunterhalt, für sich und seine Familie. Mehr sowieso nicht. Reproduktion stellt die Verwendung des Restlohns für den Lebensunterhalt zwangsläufig und einen Zweck, der die Erhaltung der Dienstbarkeit im kapitalistischen Ausbeutungsverhältnis betrifft. Nochmal anders. Natürlich, das soll nicht durchgestrichen werden, geht es dem Lohnarbeiter mit jedem ausgegebenen Euro ganz um seinen Lebensunterhalt. Doch kommt er dabei gar nicht umhin, sich der Reproduktionsfunktion des Lohns zu unterwerfen. Übrigens nochmal, Reproduktion, man kann sich auch einfach mal so vorstellen, niemand käme von sich aus auf den Zweck zu sagen, mein Leben besteht darin, mich zu reproduzieren. Absurd, da merkt man schon in dieser Redeweise die Gemeinheit des Inhalts von Reproduktion. So, wichtig ist jetzt, und darauf wollte ich eigentlich raus, an dieser Reproduktionsfunktion des Lohns ist erneut der Staat beteiligt. Diesmal nicht als Kassierer von Lohnteilen, auch nicht als Instanz, die die Rentabilität des Lohns vorab per Tarifautonomie garantiert, sondern als politische Instanz, die den Umgang, die den privaten Umgang des Lohnarbeiters mit seinem Lohn überwacht und betreut. Der Lohnarbeiter merkt dies selbst, besonders dann, wenn er sich den Reproduktionsnotwendigkeiten mal zu entziehen versucht oder bei seiner Erfüllung scheitert, was übrigens nicht selten vorkommt, weil die Erledigung dieser Notwendigkeiten ja so eine einfache Sache nun gerade nicht ist. Es verhält sich ja so, dass sich beim Vollzug dieses Dienstes, Reproduktion, einige Schwierigkeiten einstellen. Da muss man seinen Lohn einteilen bis zum nächsten Lohn. Da muss man seine Bedürfnisse vorher sortieren, in eine Hierarchie bringen. Was heißt, das untere fällt immer weg. Sich überlegen, was man sich leisten kann. Leisten kann ist ja schon der Begriff für Bedürfnissortierung, für Bedürfnisrelativierung und Durchstreichen von Bedürfnissen und so weiter. Nicht ganz einfache Geschichte, weil sich Notwendigkeiten untereinander und erst recht mit Bedürfnissen, die ein bisschen Spaß machen, in die Quere kommen, angesichts der doch recht begrenzten Restlohnsumme und so weiter. Und schließlich, weil so manche Familie kollektiv an der Aufgabe scheitert, mit dem Restlohn ihr, wie heißt es so schön, privates Glück zu finanzieren. Wenn das passiert, gibt es eine staatliche Hilfe, Hilfe in Anführungszeichen. Diese Hilfe besteht in einer staatlichen Aufsicht. Der Staat kontrolliert nämlich in der Tat seinen Schlechtverdiener, besonders die, daraufhin, ob sie mit dem Geld auch den Reproduktionsauftrag wahrnehmen. Wenn jemand sein Geld einfach als Familienvater verprasst oder verzockt, statt den größeren Teil dem treusorgenden Eheweib als Haushaltsgeld zu überantworten, wenn er es, wie hieß es früher mal, das Geld zu den Huren trägt, wenn er nicht finanziell ordentlich für die Selbstgezeugten oder für seine pflegebedürftigen Alten aufkommt, wenn er nicht regelmäßig sein Konto ausgleicht, also Schulden bedient und Raten zahlt und so weiter, macht ihm der Staat klar, bei einer Fülle von Pflichten und Gesetze gefasst, welchen Pflichten er ganz frei, in freier Verfügung über seinen Restlohn nachzukommen hat. Dann wird ihm schlicht falscher Umgang mit dem verbliebenen Selbstverdienten vorgeworfen, als Vernachlässigung familialer Pflichten, als Verwahrlosung von Kindern und so weiter festgehalten und mit einer Reihe von Auflagen in der Tat bestraft. Der Umgang mit der Verschuldung heißt Pfändung, an der man nochmal ganz besonders schön ablesen kann, dass es nicht darum geht, die Geldnot zu beseitigen, sondern den falschen Umgang mit der Geldnot zu bestrafen. Insgesamt verlangt also die Verwendung des Restlohns dem Lohnbezieher viel Verantwortungsbewusstsein, viel Rechenkunststücke und im Übrigen auch, soll man nicht vergessen, eine intakte, ich nenne es mal Erziehungsmoral ab, wenn denn der Lohnarbeiter nicht in Kollision mit der Staatsaufsicht geraten will. Es ist deswegen auch festzuhalten, und ich meine nicht gering einzuschätzen, dass bei der Erledigung dieses Sechsten, dieses Reproduktionsdienstes, sozusagen gratis noch eine siebte Leistung abfällt. Eine siebte Leistung bei dieser den Reproduktionszwecken unterstellten Verwendung des Lohns. Wer den Lohn, der nicht oder kaum reicht, einteilt, der klaut nicht, plündert nicht, ergibt sich vielleicht auch weniger selten dem Suff, sorgt anständig für die Kids, macht auch aus dem Skandal der Lohnarbeit kein Kampfprogramm gegen Staat und Kapital. Diese Gratisgabe der sechsten Leistung heißt also Ordnung. Schlicht Ordnung. Ordnung als Teil eines ordentlichen Staatsvolkes soll sich der Lohnarbeiter nebenbei auch immer noch, wenn er diesen Dienst der Reproduktion erfüllt, bewähren. Der ist, wie gesagt, nicht gering zu veranschlagen. Alle jetzt genannten Dienste tauchen nachher immer noch mal auf. Auch der letzte. Als Schluss meines ersten Durchgangs will ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es noch zwei weitere Dienste gibt, die der Lohn bei der privaten Erledigung seiner Pflichten automatisch immer miterfüllt. Ich erwähne sie bloß kurz, ich führe sie nicht weiter aus. In der Hand des Lohnempfängers ist der Lohn zwar Kaufmittel, er kauft mit dem Lohn seine Lebensmittel. Zugleich wird dieser Lohn aber, und das ist nun nicht eine Sichtweise, sondern es ist objektiv so, von der Geschäftswelt als Kaufkraft veranschlagt und eingefordert. Und, das ist die nächste Abteilung, auch das noch der Vollständigkeit halber, vom Staat als Quelle auch der indirekten Steuer benutzt. Da wird ordentlich abgezwackt, wie man weiß. Zwar steht es dem Arbeitsmann prinzipiell frei, zu welchen Warenproduzenten er seine Kröten trägt, aber egal, ob er sie zu Aldi oder zu Karstadt trägt, ob er Auto oder Fahrrad fährt, sein Verdientes wird als Kaufkraft bilanziert und hinsichtlich der Belastbarkeit mit Steuern, mit indirekten Steuern, jetzt Mehrwertsteuer Jahr für Jahr von der Regierung neu durchkalkuliert. So, soweit erstmal der Lohn und der staatliche Umgang mit dem Lohn, von dem er ihm einige Dienste abverlangt und den er mit seiner Politik hübsch betreut. Alle diese sogenannten Dienste geraten sich nun, das ist der nächste Gedanke, geraten sich nun gerade wegen der Begrenztheit der Lohnsumme, im Gegensatz zum Profit, nicht nur in die Quere. Sie erfahren überdies eine qualitativ recht unterschiedliche Wertschätzung durch die zuständigen Dienstherren. Der Lohn ist wegen seiner ersten Funktion, Kaufmittel für Profit, kein Füllhorn für die Lohnbezieher, sondern eine höchst begrenzt strapazierbare Ressource. Was heißt, dass sich nicht nur, das ist ja der Ausgangspunkt, Lohn als Kost fürs Kapital und Lohn als Lebensmittel unversöhnlich gegenüberstehen, auch Lohn als Kost fürs Kapital und die Kaufkraftfunktion passen schlecht zueinander, obwohl es zwei Funktionen sind, die beide demselben Herrn, nämlich dem Unternehmer, Dienste leisten sollen. Wenn der Sozialstaat gelegentlich mit Beitragserhöhungen dem Lohn etwas zusätzlich aufschultert, ruft dies die berühmten Lohnnebenkostenbeschwerden der Unternehmer hervor. dass Steuern jeder Art direkt oder indirekt die Kaufkraft schmälern und zugleich den Lebensunterhalt unter neue verschärfte Bedingungen setzen, steht ebenso fest wie der Widerspruch zwischen dem Lohn als Lebensmittel der Beschäftigten und seiner Funktion als Quelle zur Finanzierung, zur sozialstaatlichen Finanzierung aller Unbeschäftigten. Schließlich ist natürlich jede Erhöhung der indirekten Steuern ein Anschlag auf die Kaufkraft des Lohns. Dieser Anschlag wird dann in Form von Preiserhöhungen an die sogenannten Endverbraucher weitergegeben. Das ist äußerst praktisch und verweist zugleich auf die Hierarchie, die innerhalb der verschiedenen Dienste, die der Lohn zu erfüllen hat, besteht. Innerhalb dieser Widersprüche sortiert nämlich die staatliche Oberaufsicht ziemlich genau. Hier ist zunächst einmal, fangen wir mit der Sortierung nochmal so an, ziemlich wichtig, dass es überhaupt Lohnempfänger gibt, und zwar je mehr, desto besser. Deswegen gilt ein Hauptaugenmerk des Staates der Tatsache, das ist ja mein Ausgangspunkt gewesen, erste Funktion, der Lohn dem Profit nicht in die Quere kommt. Das heißt, dass der Lohn seine Funktion, Kaufmittel für das Recht auf rentable Ausbeutung zu sein, ordentlich erfüllt. Das ist im Prinzip nichts anderes als der Zweck staatlicher Beschäftigungspolitik. Und zwar der zentrale Zweck staatlicher Beschäftigungspolitik. Ich komme nachher noch auf einen weiteren Zweck. Das ist beileibe also keine Ideologie, staatliche Beschäftigungspolitik. Und zwar deswegen nicht, weil ohne eine ordentliche Anzahl von Lohnempfängern nichts in seine Kassen gespült wird. Oder weniger in seine Kassen gespült wird. Staatliche Beschäftigungspolitik steht also für das Staatsinteresse an einem nationalen Gesamtlohn, der als Ressource für Staatseinnahmen taugt. Zentrales Moment staatlicher Beschäftigungspolitik. Sie hat nichts zu tun, Beschäftigungspolitik, damit armen Leuten ein ordentliches Einkommen zu sichern. Überhaupt nicht. Das wird noch einmal daran besonders deutlich, dass der Staat bei der Erhöhung von Steuern oder Sozialabgaben überhaupt nicht auf die Idee kommt, einmal durchzurechnen, ob denn der Restlohn noch dazu taugt, dass sich der Lohnarbeiter damit sein Leben finanzieren kann, seine Notwendigkeiten erfüllen kann. Dieser Umgang nimmt nicht Maß an diesen Notwendigkeiten. So wichtig dem Staat die vorhin genannte Erfüllung der Reproduktionsfunktion der Arbeiterklasse auch ist, sie bleibt als staatliche Aufgabe bestehen, die auf jeden Fall zu erfüllen ist, aber erst, nachdem sich alle anderen am Lohn bedient haben, dann hat der Lohnarbeiter seinen Reproduktionsdienst mit dem Rest hinzukriegen. Das ist die Pflicht, die er hat. Das ist seine Aufgabe in seinem Privatleben. Mit dem Rest muss er es hinkriegen. Also wohlgemerkt, dass die Reproduktionsaufgabe in der Hierarchie der Funktionen, die der Lohn erfüllt, ganz unten angesiedelt ist, heißt nicht, dass seine Erledigung nicht interessiert. Es heißt nur, dass es Privataufgabe der Lohnempfänger ist, egal wie schwer es den Verdienern auch fällt. Es ist ihre Privataufgabe, die sie zu erledigen haben. Nur wenn beziehungsweise wo es vielleicht gar nicht mehr geht, also wo mit dem privat verfügbaren Restlohn erkennbar von der Reproduktion der gesamten Arbeiterklasse so etwas wie funktionale Wohn- und Lebensverhältnisse nicht mehr zu bezahlen sind. Ja, da gibt es schon mal in der Vergangenheit mehr als in der Gegenwart staatliche Zuschüsse. Da gibt es zum Beispiel mal Wohngeld, da gibt es zum Beispiel Kindergeld. Da gibt es zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau oder gab ihn. Und da gestattet der Staat seinem proletarischen Nachwuchs, dass er, während die Eltern ihre Jobs, ihre Schicht abreißen müssen, kostenlos im Kindergarten untergebracht werden. Man muss an der Stelle nicht noch einmal betonen, dass diese Hilfe nicht uneigennützig gewährt wird. Wohnen müssen Arbeiter mit ihren Familien. Irgendwo müssen sie schon ein Dach über dem Kopf haben. Auch wenn diese allerelementarste Lebensnotwendigkeit in diesen Breiten vielleicht auch ihren Restlohn überfordert. Einfach deswegen überfordern, weil der Vermieter, der Eigentümer von so einem Zeug, nicht im Traum daran denkt, auf sein Recht zu verzichten, aus seinem Hauseigentum ordentlichen Mietzins rauszuschlagen. Staatliche Hilfe, um das nur mal daran zu machen, will Wohnen überhaupt garantieren und zugleich dafür sorgen, dass das Interesse der Vermieter bedient wird. Das ist die Logik der Hilfe. Daran arbeitet der Staat sich mit seinen Hilfeleistungen ab, diese beiden Sachen unter einen Hut zu bringen. Reproduktion muss sein, die elementaren Lebensnotwendigkeiten müssen gehen. Wo sie mit dem Restlohn nicht gehen, gibt es Zuschuss. Der muss aber, wie gesagt, das Interesse aller anderen Eigentümer, Privateigentümer bedienen. Es bleibt also dabei, immer gehen die genannten Widersprüche, gerade auch in ihrer hierarchischen Durchsortierung, die Widersprüche zwischen den Diensten des Lohns zu Lasten der sogenannten privaten Haushalte der Lohnempfänger. Ihnen werden sie aufgeschultert. Sie müssen bei jeder Lohnsenkung, Steuererhöhung und so weiter größere Sparkunststücke vollbringen, da weder die Vermieter noch die Bäcker noch die Schlachter auf die Idee kommen, ihr Zeug billiger zu verkaufen, wenn andere sich erfolgreich am Lohn der Lohnarbeiter bedient haben. Soweit mein erster prinzipieller Teil. Teil 2. Wenn es noch eines Beweises bedürfte dafür, dass immer zunächst am Restlohn gespart wird, wenn in anderen Lohnfunktionen gedreht wird, dann liefert ihn jener neue Umgang mit dem Sozialstaat, der die aktuelle Politik der letzten Jahre, Kohl begonnen, Schröder vor allen Dingen, ausgezeichnet hat. Das will ich nur ganz kurz andeuten, weil ich annehme, diese Sorte Neubestimmung des Sozialstaats ist auch hier hinreichend geklärt worden. Nur ganz kurz dazu. Die Klage der Unternehmer, dass die Löhne auf dem Standort Deutschland zu hoch seien, um von ihm aus, von diesem Standort Deutschland aus, in der neuerdings total freigesetzten Konkurrenz auf dem Weltmarkt solche Siege einfahren zu können, die aus Deutschland ökonomisch und nicht nur fußballerisch eine imperialistisch beachtenswerte Weltmacht machen. Diese Klagen haben den Regierungen von Kohl über Schröder bis heute eingeleuchtet. Und wie? Gerade die wachsende Zahl von Arbeitslosen galt ihnen und gilt ihnen immer noch als Indiz dafür, dass der Lohn zu hoch ist. Sie haben für diesen Indikator einen einfachen Beleg. Wenn es nicht so wäre, dann wären die Leute ja nicht arbeitslos. Das zu widerlegen ist mir jetzt zu blöd. Der umfassende Angriff auf den Lohn, auf die Lohnhaupt- und Lohnnebenkosten, bestimmte die Sozialpolitik der letzten Jahre. Zur Erinnerung nur ein paar Stichworte. Jeder weiß, vermittels verschärfter Zumutbarkeitsklauseln für Arbeitslose wurde dafür gesorgt, dass das ganze Lohngefüge wie ein Fahrstuhl nach unten rutschte. Mit Abstandsgeboten wurde dafür gesorgt, dass möglichst niemand auf die Ideen kommen sollte, mit Sozialalmosen ohne Arbeit über die Runden zu kommen. Zwei erklärte Absichten der Agenda 2010. Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II nach Hartz IV, entlastete das Kapital von Lohnnebenkosten, senkte insgesamt die Lohnkosten. Der Staat hatte damit verfügt, dass große Teile der Arbeitslosen, vor allen Dingen Langzeitarbeitslose oder sogenannte Unqualifizierte, für den Arbeitsmarkt, für den ersten regulären Arbeitsmarkt auch als Reserve nicht mehr brauchbar wären. Und er entsorgte sie in die ALG-2-Existenz mit den 351 Euro plus, nicht ohne ihnen deutlich zu machen, dass sie damit noch längst nicht aus der Pflicht entlassen wären, Beweise ihrer Arbeitsbereitschaft anzutreten. Sie sind ganz schön drangsaliert worden und werden es immer noch, das weiß jeder, der damit was zu tun hatte, auf welcher Seite auch immer. Billiglohnformen wie Teilzeitarbeit, Minijobs, die ehemaligen 630 D-Mark-Jobs wurden aus ihrer ehemaligen funktionellen Beschränkung als Zuverdienstlohnformen befreit und immer mehr zu regulären Lohnformen erklärt, was natürlich auch wiederum bedeutet, dass neue Maßstäbe für die Entlohnung von Vollzeitlöhnern in die Welt gesetzt werden, siehe Fahrstuhl nach unten. Kurz, der Lohn wurde als Standortressource so instrumentalisiert, dass, und das ist das Wichtige, meine ich, das erste Wichtige an dem, was in den letzten Jahren hier passiert ist, dass seine erste Funktion, Kaufmittel für lohnende Ausbeutung, bedingungslos ins Recht gesetzt wurde. Bedingungslos ins Recht gesetzt wurde. Das ist nicht nur so dahingesagt, das ist festzuhalten. Das heißt übrigens keineswegs, dass der Lohn jetzt von der Erfüllung der anderen Aufgaben entlastet wurde. Im Gegenteil. Zusätzlich haben nämlich in den letzten Jahren findige Sozialstaatsreformer auch noch den Restlohn als Ergänzungsfonds, den privaten Einzelrestlohn, als Ergänzungsfonds für die Verwaltung, für die Abwicklung proletarischer Armut entdeckt. Und dies gleich doppelt. Zum einen dadurch, dass sie Teile des Lohns, besonders das privat aufgesparte, als Ressource für die sozialstaatlich anfallenden Kosten mit Beschlag belegten. Eine hübsche Schweinerei. Da haben die Menschen sich für die berühmten schlechten Zeiten etwas zurückgelegt, wohl wissend, dass die staatlichen Almosen, die von den Sozialkassen dann kommen, nicht ausreichen, um in diesen berühmten schlechten Zeiten über die Runden zu kommen. Und kaum sind die schlechten Zeiten da, verrechnet der Staat das privat als Zusatz gedachte, angesparte mit seinen Almosen, so als hätten die Familien nur privat für seine Entlastung der staatlichen Haushaltskassen gespart. Schweinerei. Und zum anderen ist die zweite Art, wie der Restlohn noch als Sozialfonds in Beschlag belegt wird, dadurch, dass die Menschen mit ihrem Restlohn ab sofort privat für einen Teil jener Leistungen aufzukommen haben, die früher durchaus von Krankenversicherung und Rente mit abgedeckt waren. Man erinnert sich noch an den Spruch von Schröder zu Beginn seiner ersten Amtszeit: In Deutschland läuft niemand ohne Gebiss rum. Da kam er, glaube ich, gerade aus der Ukraine. Eine Redeweise, die heutzutage glatt wie eine Entmündigung der privaten Restlohnverdiener daherkommen muss. Weil umgekehrt gilt heute, dass die Menschen höchst eigenverantwortlich handeln dürfen. Wenn sie sich entscheiden, ob der von den Krankenversicherungen nicht mehr getragene Brille, Gebiss, Hüfte und was da alles ist, ob sie sich den noch in ihrer privaten Kalkulation unterbringen oder ob sie so etwas inzwischen zu den verzichtbaren Lebensnotwendigkeiten rechnen. Das ist das Zweite. Der private Lohn noch zusätzlich als Sozialfonds in Beschlag genommen. Eine hübsche Umkehrung alter Verhältnisse ist damit eingerissen, die auch nochmal die von mir entwickelte Hierarchie der Funktionen des Lohns, die der Lohn zu erfüllen hat, unterstreicht. Galt früher, ich glaube, es kommt niemand auf die Idee, durch den Vergleich die alten Zustände für gepriesen zu erachten, galt früher, dass, weil der Lohn des Einzelnen nicht für die Zeit reicht, in der der Mensch nichts verdient, dass die Armutsbetreuung per Umlage aus dem Lohn der Klasse staatlicherseits organisiert werden musste, also die drei Versicherungen, so gilt heute was ganz anderes. Weil heute die Zahl der Bedürftigen, vor allen Dingen die der Arbeitslosen, so gestiegen ist und weil wegen des abgesenkten Einkommens selbst der Lohn der Klasse nicht mehr für die Armutsbetreuung ausreicht, wird ausgerechnet der jetzt doch weiter zusammengestrichene Restlohn des einzelnen Lohnarbeiters paradoxerweise, rücksichtsloserweise ergänzend mit Beschlag belegt. Das ist die Umkehrung, die gegenwärtig ist, die man sich mal klar machen muss. Übrigens, dass darüber die Reproduktionsfunktion des Lohns prekär werden könnte, nicht mehr erfüllt werden könnte, dass vielleicht darüber das für Lohnarbeit vorgesehene Arbeitsvolk nicht mehr sauber und genährt und körperlich fit und geistig willig seinen Dienst versehen und seine Familie beieinander halten könnte, ist eine Sorge, die zwar immer mal wieder in bestimmten Formulierungen als praktisch Bedachte aufscheint, aber doch in der praktischen Politik kleingeschrieben wird. Ob die das noch hinkriegen, welchen Zustand das Arbeitsvolk inzwischen hat, ob die noch als brauchbare Klasse fungieren. Das ist eine Frage, die wird nicht beantwortet, die überantwortet man vielmehr, vielleicht sogar der eigenen Ideologie von der Überversorgung, Hochverdienerland, Glauben schenken, das überantwortet man. Ich nenne es mal einen groß angelegten Test. Mal schauen, ob sie es hinkriegen, ist der Standpunkt der Politik dazu. Mal schauen, allerdings nie ohne den Hinweis, die Pflicht haben sie schon, das mit dem Restlohn hinzukriegen. Und wenn nicht, stehe ich da und habe Instrumente, sie auf ihre Pflicht zu verweisen, wie ich unter der Abteilung Gratisleistung entwickelt habe. Jetzt sind wir bei Teil 3. Die neue Lage, die aktuelle Lage. Die Lage, in der jetzt von der Regierung in der ersten Woche gleich, inzwischen mehrfach wieder aufgelegt, Kombilohn, Mindestlohn, Niedriglohnsektor und so weiter wieder ins Gespräch gebracht worden sind. Dass der Regierung dies einfällt, ist kein Zufall, verdankt sich auch nicht der Langeweile der Kanzlerin, sondern hat seine Gründe. In einer ersten Bilanz der Politik der Schröder-Regierung, was Hartz IV anbelangt, hat nämlich die Große Koalition festgestellt, dass sie diese Reform einfach zu teuer kommt. Zu teuer heißt immer mehr, als wir dafür ausgeben wollen. Was anderes heißt zu teuer nicht. Mehr, auch als veranschlagt worden ist, müssen Bund, Länder, Kommunen aufbringen. Was schon, das soll man gar nicht leugnen, deren Haushalte auch ein wenig durcheinander bringt. Was übrigens bei dieser Debatte über Hartz IV nie erwähnt wird, neben dieser negativen Bilanz, viel zu teuer, Missbrauch, auf den ich gleich zu sprechen komme, ist, dass dieser Negativbilanz nach Maßstäben des Staates durchaus eine Positivbilanz gegenübersteht. Ich will sie nur einfach der Vollständigkeit halber erwähnen. Die Positivbilanz von Hartz IV heißt, ich habe es ja eigentlich in meinem zweiten Abschnitt gesagt, der Lohn ist als Standortressource brutal zusammengestrichen worden, hat sich als Standortressource bewährt. Der Lohn ist als Hauptlohn und als Nebenlohnkost zusammengestrichen worden, durch Billiglohnjobs, die arriviert sind, nochmal ein neuer Impuls für die Absenkung des Lohns auf dem Arbeitsmarkt durchgesetzt worden. Und schließlich konnte man, das ist das Einzige, was man lesen konnte, lesen, dass die Bundesagentur für Arbeit inzwischen einen Überschuss von 4,6 Milliarden gemacht hat. Naja, ist ja nichts. Die Regierung hält es aber mit der Negativbilanz von Hartz IV. Sie bilanziert negativ natürlich, auch das ist ihr klar, ihr eigenes Werk. Nämlich den Beschluss, mit dem, ich nenne das mal in aller Vorsicht, den Beschluss mit dem lange Zeit gepflegten, bis zu Schröder vielleicht, Kohl ging es los, gepflegten Idealismus aufzuhören, alle Langzeitarbeitslosen würden irgendwann vielleicht wieder Arbeit finden, wenn man sie nur lang genug mit dem damaligen Arbeitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe betreut. Mit Hartz IV wurde damit, wie gesagt, Schluss gemacht und alle Langzeitarbeitslosen wurden mit den Sozialhilfeempfängern in einen Topf gesteckt. Ihre Substanzhilfe, ich habe es gesagt, wurde reduziert. Das entlastete die Arbeitslosenversicherung erheblich, belastete aber die Länder und Kommunen. Und genau darin entdeckt die Regierung Merkel und Müntefering, übrigens dem Bund natürlich genauso, da gibt es so merkwürdige Absprachen, will ich jetzt nicht erzählen. Und genau darin entdeckt die Regierung Merkel und Müntefering den Skandal. Da bekommen doch glatt, heißt ihr Befund, Leute fürs Nichtstun Geld, heißt es. Da fördert doch glatt Hartz IV den bezahlten Müßiggang. Am schönsten hat es mein Freund Hans-Ulrich Jörges vom Stern formuliert, muss ich unbedingt erzählen, unter der Überschrift Der Kommunismus siegt. Marx schrieb in seiner Kritik des Gotha-Programms der Sozialdemokratie, nun gelte der Grundsatz, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Die Befreiung von Arbeit, die Alimentierung der Bedürfnisse garantiert heute ausgerechnet jenes System, das unter heftigen politischen Wehen geboren wurde, um Arbeitssuchende wie Arbeitsverweigerer zu jeder Art von Beschäftigung zu pressen, Hartz IV. Der scheinbar brutalste Abbau der Stütze in der deutschen Sozialgeschichte entpuppt sich als ihr komfortabelster Ausbau. Arbeit wird verhöhnt, Nichtstun belohnt. Der Kommunismus siegt. Nun gut. Die Formulierung, wie man sie von Müntefering und Gloß und Merkel und so weiter hören kann, da würden doch glatt Leute fürs Nichtstun bezahlt, ist, wenn man es im Moment mal sachlich nimmt, natürlich nicht richtig. Denn weder bekommen die ALK-2-Empfänger Almosen dafür, damit sie nichts tun, noch bekommen sie deswegen Arbeitslosengeld, weil ihr Lohn noch darunter liegt. Wenn auch am Arbeitsmarkt keine Entlastung eintritt, dann muss die Hartz-IV-Reform noch einmal gründlich reformiert werden als der Beschluss. Leute, die für Nichtstun bezahlt werden, machen etwas falsch, da muss eine Reform her. Darauf hinzuweisen ist, dass alle Abteilungen der umgebauten Bundesagentur für Arbeit sich natürlich, das ist der andere Grund, warum das nicht stimmt, dass sie fürs Nichtstun bezahlt werden, sich rührend um die Aussortierten bemüht haben, um sie in soziale Dienste unterzubringen oder in anderen Billigstbeschäftigungen unterzubringen, die man überall nachlesen kann. Behauptet wurde damit, das würde ihnen vielleicht den ersten Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Der Zweifel daran ist der Politik selbst anzusehen. Hartz IV selbst geht ja davon aus, sonst wären die nicht aus dem Arbeitslosengeld I in Arbeitslosengeld II rübergetan worden, dass sich da nichts schiebt. Es geht also in erster Linie dabei darum, dass die ALK-II-Bezieher mit ihrem Zuverdienst dazu beitragen sollen, dass der Staat soziale Kosten einspart, dass die staatlichen Zuwendungen reduziert werden, was übrigens am schönsten diese Ungeheuerlichkeit zeigt, dass alles, was die ALK-II-Verdiener über 100 Euro hinzuverdienen, sie zu 80% bei den Sozialkassen abliefern müssen. 20% dürfen sie behalten, 80% müssen sie abliefern. Daran nochmal, wie gesagt, der Blick. Die werden nicht in Ruhe gelassen, die müssen jede Arbeit annehmen, die sie kriegen, aber was sie dazu verdienen, ist zum großen Teil nichts anderes als Entlastung der sozialen Kassen. Wie gesagt, sachlich trifft der Befund, wir bezahlen fürs Nichtstun nicht zu. Doch das hindert die Regierung Merkel überhaupt nicht daran, dass der Sozialstaat das Recht auf Geldleistungen aus den Kassen, in die man eingezahlt hat, neuerdings sehr prinzipiell bestreitet, immer dann, wenn Arbeitslose dieses Recht in Anspruch nehmen wollen. Wenn die Erwartungen, die an Hartz IV geknüpft waren, sich nicht erfüllen, wenn, das ist der Ausgangspunkt der Beschwerde von Merkel und Müntefering, erstens keine Entlastung der Staatskassen eintritt, im Gegenteil, eine zusätzliche Belastung, wenn zweitens viel mehr Leute als gedacht sich als Anspruchsberechtigte erweisen, übrigens gibt es dafür eine lustige Erklärung, die will ich nicht vorenthalten. Es soll vor allen Dingen dadurch gekommen sein, dass mit der Einrichtung von Hartz IV das Ende der Stigmatisierung eingeläutet worden sei. Ich zitiere aus der FAZ, nachdem die frühere Sozialhilfe, die Stütze, in Arbeitslosengeld II umbenannt wurde, schämten sich viele Betroffene nicht mehr, Leistungen zu beantragen. Verdeckte Arbeitslosigkeit wurde offenbar. Na gut, schön. Drittens hat Hartz IV die Erwartungen nicht erfüllt, wenn sogar Beschäftigte deswegen Arbeitslosengeld II beziehen, weil ihr Lohn selbst noch unter dem Arbeitslosengeld liegt. Das sind die sogenannten Aufstocker. Diese Aufstocker stehen für den Erfolg der Benutzung des Lohns als Standortressource, was inzwischen tatsächlich Lohnverhältnisse eingerissen sind, die selbst unter dem, was als offizielles Existenzminimum ausgerechnet worden ist, also die 351 liegen. Die Parole, mit der jetzt die Regierung Müntefering Merkel sich dieses Zustandes angenommen hat, ist eine altbekannte, mit der machen sie richtig knallhart ernst. Sie sagen, wir müssen Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren. Nicht, dass Frau Merkel ganz viele unbesetzte Arbeitsplätze für die ALK-II-Empfänger entdeckt hätte. Woher denn auch? Wie denn auch? In Nachrichten habe ich heute auf der Fahrt gehört, dass der Umsatz der Betriebe in diesem Jahr um 12% gestiegen ist und der Anteil der Beschäftigten um 8% zurückgegangen ist. Also das hat sie nicht entdeckt. Die Parole will vielmehr den Skandal beenden, dass Leute, die massenhaft dem Maßstab rentabler Benutzung nicht mehr genügen und arbeitslos gemacht worden sind, das von der Politik eingerichtete ALK-II-Existenzminimum keineswegs dafür benutzen dürfen, sich in diesem ALK-II-Geld einzurichten. Nochmal anders gesagt. Da bleibt den Leuten, die arbeitslos gemacht worden sind, die langzeitarbeitslos sind, auf der einen Seite gar nichts anderes übrig, als den Versuch zu unternehmen, mit Alk 2 über die Runden zu kommen, sich irgendwie in diesem Geld lebensmäßig einzurichten. Und schon werden sie angeklagt, sie wollten sich im Arbeitslosengeld 2 einrichten. Zweimal einrichten. Das erste einrichten, versuchen über die Runde zu kommen, das andere einrichten, das der Klage heißt, die wollen sich drin gemütlich machen. Die wollen sich um Arbeit drücken. Was dann natürlich sofort den Schluss nach sich zieht, dass dann wohl das Existenzminimum, Alk 2, immer noch zu hoch ausgefallen sein muss. Und bei dieser Feststellung bleibt es nicht. Diese Feststellung wird umgesetzt. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Kombilohn. Zwei Maßnahmenbündel. Eins ist auf den Weg gebracht. Ein anderes existiert in Form eines Dementis. Ich fange mal mit dem Dementi an. Das Dementi vorweg. Das Dementi heißt nein, den Regelsatz von ALK 2, also 351 und 336 im Osten, wird nicht gekürzt, womit dann schon mal die Kürzungsdebatte eröffnet wäre, in die sich natürlich alle Politiker eingeklinkt haben und munter Vorschläge machen, wie und wo man weiter kürzen kann. Zweitens wird, das ist jetzt vor 14 Tagen verabschiedet worden, ernst gemacht mit dem Urteil, wenn Hartz IV zu teuer geworden ist, liegt es daran, dass zu viel Missbrauch mit Hartz IV getrieben worden ist. Ein Hartz IV-Fortentwicklungsgesetz, auch Missbrauchsverhinderungsgesetz, ist verabschiedet worden, das den Umgang, erlaubten Umgang mit Hartz IV zum Missbrauch erklärt und entsprechend mit einer Reihe von schlimmen Kürzungsvorhaben an Hartz IV rangeht. Wichtig, ich will nicht alle aufzählen, eins ist mir nur wichtig, dass vor allem in ganz anderer Weise jetzt die Arbeitswilligkeit der ALK II-Bezieher ins Zentrum gerückt wird. Da bleibt kein Auge trocken. Wer jetzt ALK II erstmals bezieht, wird sofort konfrontiert mit einem Arbeitsangebot, was keinen anderen Zweck haben soll, als die Arbeitswilligkeit zu testen. Das heißt, daraus kann man entnehmen, wie das aussieht, das Arbeitsangebot. Und daran ist sofort verbunden die Ankündigung von Sanktionen, wenn man dieses erste Sofortangebot nicht annimmt. Wichtig an dem Zeug ist eine Nuance. Die Sache mit den Sanktionen griff vorher auch schon. Bloß lag die Entscheidung über die Sanktionen immer in der Hand, in der freien Entscheidung dieser Arbeitsgemeinschaften, die sich um die armen Schweine kümmern mussten. Jetzt wird es nicht mehr denen überlassen, weil die könnten ja mal noch ein zu weiches Herz haben. So, jetzt werden die Sanktionen per Gesetz festgeschrieben und es ist ganz klar geregelt, was passiert, wenn jemand dieses Sofortangebot, mit dem er seine Arbeitswilligkeit unter Beweis stellen soll, nicht wahrnimmt. Was hier passiert, ist nichts anderes, als dass verschärfte Armut gnadenlos als Hebel eingesetzt wird, jeder auch nur denkbare Arbeitsmarkt, die irgendwo anfällt, zu akzeptieren. Wie gesagt, wenn nicht, gibt es Strafe in Form von weiteren Abzügen an den Almosen. Armut als Hebel der Unterwerfung unter jede noch so schlimme Beschäftigung. Übrigens heißt das für die sogenannten Aufstocker, also diejenigen, die in Beschäftigungsverhältnissen sind mit einem Lohn unter ALK 2, dass sie dann natürlich ab sofort keine Ansprüche mehr haben. Dass diese Sorte in Anführungszeichen Missbrauch entfällt. Da verdienen welche in regulären Arbeitsverhältnissen und holen sich nebenbei auch noch beim Staat Knete in Form von Teilen des Arbeitslosengelds. Das geht natürlich nicht mehr. Das wird abgebaut. Diese Zusatzkosten für Kassen und Haushalte entfallen mit der Art und Weise, wie Hartz IV weiter zusammengestrichen wird. Die Logik ist bestechend, muss man einfach sagen. Wenn Löhne unter Arbeitslosenalmosen gesenkt werden, dann sind nicht die Löhne zu niedrig, sondern dann sind die zwei Almosen zu hoch. So, das ist das, was gegenwärtig unter dem Gesichtspunkt Hartz IV, Fortentwicklungsgesetz, Missbrauchsverhinderungsgesetz eingeführt worden ist. Das wird natürlich schon irgendwie dazu führen, dass die Haushalte des Staates, die sozialen Posten, entlastet werden, obwohl es da inzwischen jetzt lustige neue Rechnungen gibt, dass die Entlastung wieder voll aufgefressen wird darüber, dass die Übertritte vom Arbeitslosengeld 1 in die Langzeitarbeitslosigkeit in den nächsten Jahren wieder verstärkt diese Kassen belasten werden. Eins ist jedoch fraglich, ob das Rezept Verbilligung schafft automatisch Arbeit, also verschärfte Armut als Hebel für Arbeitsbeschaffung, ob dieses Rezept automatisch aufgeht, daran mag selbst die Regierung nicht so recht glauben. Es ist schon in der Vergangenheit nicht recht aufgegangen, das wissen Sie, wenngleich die Behauptung, Verbilligung des Lohns schafft Arbeit, natürlich ideologisch nach wie vor ihre guten Dienste getan hat und noch tut. Aber so ohne weiteres sich auf den Dreischritt zu verlassen, Lohnabbau bringt Wachstum, Wachstum bringt Beschäftigung, das mag sich angesichts der Tatsache, dass die Kapitale rationalisieren, dass die Schwarte kracht, Leute nach Fusionen raussetzen oder Leute entlassen, wenn sie ihren Betrieb dicht machen oder reduzieren, darauf mag sich nicht einmal mehr die Regierung verlassen. Verlassen mag sie sich nicht drauf und Beschäftigung erzwingen für diejenigen, deren Almosen sie reduziert hat, mag die Regierung natürlich auch nicht die Unternehmer. Sie gegen ihre Rentabilitätskalkulation zum Einrichten von Arbeitsplätzen zwingen, das geht nicht. So, was tun? Was tun? Das Rezept, Beschäftigung zu schaffen für die Langzeitarbeitslosen, die aus dem ersten Arbeitsmarkt aussortiert worden sind, für die Beschäftigung zu schaffen, obwohl für sie keine offiziellen Beschäftigungsangebote vorliegen, schwierig. Genau dieser Zusammenhang, dieser Widerspruch führt zur Debatte über den Kombilohn. Über den Kombilohn als Überlegung, ob man ihn als gesonderte Abteilung im Niedriglohnsektor einführt. Gesonderte Abteilung betone ich deswegen, weil es so ähnliche Abteilungen kombinierten Lohns schon immer gegeben hat. Was hat es damit auf sich? Es ist also eine Überlegung, die resultiert daraus, die Kosten sind zu hoch, die sozialen Kosten belasten die Haushalte zu sehr. Wir müssen versuchen, mehr Langzeitarbeitslose in Beschäftigung zu bringen, aber für die gibt es gar keine Beschäftigung. Und einfach das Lohnangebot noch weiter abzusenken, schafft nicht automatisch Beschäftigung. Kombilohn. Ja, was ist der jetzt? Beim Kombilohn handelt es sich um ein Sonderangebot besonderer Art an das Kapital. Der Kombilohn ist die dem Kapital offerierte staatliche Erlaubnis, dem Lohnarbeiter ein Geld für seine Arbeit zu zahlen, das, wie gesagt, offizielle Erlaubnis unter dem Existenzminimum liegt. Der gezahlte und für rentabel erachtete Lohn, der vom Unternehmen gezahlte, angebotene gezahlte, für rentabel erachtete Lohn, darf sich in seiner Höhe von der Funktion, den Lebensunterhalt von Lohnarbeitern irgendwie zu sichern, mit sehr viel privater Zusatzanstrengung zu sichern, explizit entkoppeln. Was in den vergangenen Jahren mit dem Lohnabbau eingerissen ist, dass Löhne gezahlt werden, die zum Leben nicht reichen, Aufstocker, habe ich genannt, hat im Kombilohn noch einmal eine staatliche Anerkennung gefunden. Oder in der Kombilohn Debatte noch einmal eine staatliche Anerkennung gefunden. Um ein Angebot der Extraklasse ans Kapital handelt es sich auch deswegen, weil die Unternehmen die zu Hartz IV verurteilten Menschen zu einem Preis einstellen dürfen, der nicht nur für den ständigen Angriff, wie das bislang der Fall war, ständigen Angriff auf die Funktion des Lohns als Lebensmittel steht, sondern sich von dieser Funktion explizit freimachen darf. Exakt das leistet der Kombilohn mit dem staatlichen Zuzahlungsangebot, inzwischen sind sie bei ungefähr 40%, natürlich nur unter der Voraussetzung Neueinstellung. Dann kann der Kombilohn eine befristete, aber Variante des Vollzeitlohns sein. Nochmal anders den Gedanken. Mit der Zuzahlung, wie gesagt, im Gespräch sind 40%, reflektiert also der Staat von sich aus darauf, dass die Unternehmer als Preis für die Arbeit der Langzeitlosen nur etwas zu zahlen bereit sind, was anerkanntermaßen nicht zur Subsistenz reicht. Der Staat akzeptiert also diesen Preis der Arbeit, der nicht reicht. Früher übrigens ist er schon mal gegen so einen Preis vorgegangen und hat gesichert, dass wenigstens, ich erinnere mal an den Hinweis auf Reproduktion gesichert ist. Jetzt akzeptiert er, dass der Preis der Arbeit erheblich darunter liegt, gerade dadurch, dass er draufzahlt, so viel, wie er meint, dass es dann zum Lebensunterhalt reichen muss. Damit weist der Kombilohn eine Merkwürdigkeit auf, die darin besteht, dass der Staat erstmals zum Lohn dazu zahlt. Kleine Zwischenform mal weggelassen. Ich erinnere an meinen Einstieg. Sonst ist der Lohn vom Staat doch immer als Ressource, an dem der Staat sich bedient, dessen Funktionen er politisch betreut, dessen Rentabilität er vorher per Tarifautonomie absichert. Für alles Mögliche hat der Staat sich, ich habe es ja genannt, am Lohn bedient und hat die Dienste betreut. Jetzt lässt er Löhne zu, die so niedrig sind, dass er sich umgekehrt genötigt sieht, per staatlicher Zuzahlung, immer wenn es denn zu Neueinstellungen kommt, selbst von sich aus als Staat für die Funktion des Lohns zu sorgen, die eigentlich im vom Kapital bezahlten Preis der Arbeit enthalten sein sollte und per Privatanstrengung wahrgemacht werden sollte, Subsistenz. Klar ist deswegen auch Folgendes. Klar ist deswegen, dass der Kombilohn als Vollzeitlohn im Staatsprogramm notwendigerweise nur eine Ausnahme darstellen kann. Denn nicht nur taugt der gezahlte Preis der Arbeit nicht zur Reproduktion, der vom Kapital gezahlte Preis der Arbeit, auch als staatliche Ressource ist er ja überhaupt nicht mehr zu benutzen. Und ob vom Kombilohn Steuern oder Sozialabgaben kassiert werden können, ist der Politik selbst mehr als fraglich. Da sind verschiedene Modelle im Umlauf, das will ich gar nicht im Einzelnen diskutieren. Wenn die Zuzahlung so kalkulieren, dass noch Sozialabgaben gezahlt werden können, dann zahlt der Staat was drauf, was dann nachher selbst wieder einkassiert, wäre ja auch ein blöder Umweg.
Ich habe eine Frage, ganz kurz. Das war, es hieß doch vorher, also Beschäftigung kann man nicht erfüllen. Ne? Also es war klar, also das heißt, wenn es einfach vom Staatsseite das Angebot kommt, den Lohn immer billiger zu machen, dann taucht es als quasi als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wirklich viel, wenn das Unternehmen nicht gerade den Arbeitsplatz selbst anbietet, also das heißt, den Arbeitsplatz sich auch einen Gewinn erhofft. Jetzt redest du ja die ganze Zeit davon, dass genau das der Fall ist. Also das heißt, dass er genau das machen will. Das heißt nämlich, den Lohn wird er den Lohn drücken.
Ich habe noch nicht gesagt, dass das Ding tatsächlich so aufgeht. Ich habe erstmal nur gesagt, das ist die Kalkulation. Du hast vollkommen recht mit deinem Hinweis. Ich will nur mal sagen, wo ich im Augenblick bin. Ich hab bloß die Eigentümlichkeit des Angebots charakterisiert und die Eigentümlichkeit dieses Lohnes bezüglich auf die Funktionen, die sonst der Lohn staatlicherseits zu erfüllen hat. Sind alle gestrichen dabei. Nur bis dahin bin ich erstmal nur. Daraus habe ich erstmal so einen Schluss gezogen, der heißt, diese Sorte von Lohn, Kombilohn, kann immer nur für einen Teil und auch da nur als der lohnabhängigen Menschheit und dort auch nur als Ausnahme gelten. Mehr habe ich noch nicht gesagt. Kommt gleich die Überlegung, die du angestellt hast. In der Tat, das ist eine kleine Schwierigkeit. Ich will nur zwischendurch eben kurz darauf hinweisen, dass natürlich es angesichts dieser Merkwürdigkeit dieses Zuzahlungslohns, staatlichen Zuzahlungslohns, es nicht verwundern kann, dass es über die Höhe der Zuzahlung eine lustige Debatte zwischen Kapital und Staat gibt seit einigen Wochen. Einig sind sich beide Seiten, die an diesem Lohn beteiligt sind, darin, dass die Gesamthöhe ungefähr beim ALG-2-Geld plus Wohngeld etc. liegen soll. Immerhin ist das ganze Programm ja, das war ja der Ausgangspunkt, für die gedacht, die für das Geld arbeiten und nicht nichts tun, also faulenzen sollen. Aber wie sich jetzt nun diese Summe, diese kombinierte Summe proportional verteilt, darüber gibt es Streit. Von der Staatsseite sieht das so aus, Kalkulation, je geringer das vom Kapital gezahlte Geld, desto größer zwar der Beschäftigungsanreiz fürs Kapital, immer noch Anreiz, noch nicht gelungene Beschäftigung, aber desto größer der Batzen Geld, den der Staat dann zuschießen muss. Und der wollte doch gerade den Haushalt entlasten. Blöd. Das heißt, die Gesamtzahlung des Staates sollte niedriger liegen als die ALG-2-Ausgaben. Das aber bedeutet, dass dem Kapital schon ein bisschen an Preis der Arbeit zugemutet werden muss, was natürlich bei ihm wiederum den Beschäftigungsanreiz senkt, um den es doch bei der ganzen Chose zwecks Einsparung von Sozialkosten in den Haushalten ging. Das ist die Kalkulation, in die sollte man sich nicht einmischen, man sollte bloß erklären, woraus sie kommt. So, jetzt komme ich zu deinem Punkt. Dieser Beschäftigungsanreiz, und mehr ist es ja im Augenblick nicht, hält sich ohnehin in engen Grenzen. Denn das Kapital ist zwar an Lohnkostensenkung, also an Verbilligung des Preises der Arbeit interessiert, nicht aber zwangsläufig um den Preis von verpflichtenden Neueinstellungen. Das ist der Gedanke, auf den du raus wolltest. Verpflichtende Neueinstellungen, die gar nicht ihrer Kalkulation entspringen. Absenkung von Lohn schafft nicht automatisch Arbeitsplätze, da muss schon ein bisschen mehr für Marxisten das Verhältnis von C und V betreffend in der Kalkulation eine Rolle spielen. Schon gar nicht ist das Kapital interessiert an solchen Neueinstellungen, das ist ja mit Kombilohn intendiert, die nachher in reguläre Beschäftigungsverhältnisse übernommen werden sollen. Die Zustimmung von Kapitalseite zu dem Kombilohneffekt hält sich deswegen auch in Grenzen. Den Zustimmern wird sofort vorgeworfen, sie hätten es doch sowieso nur auf Mitnahmeeffekte nach dem Drehtüreffekt abgesehen. Also regulär Beschäftigte in regulären Beschäftigungsverhältnissen entlassen und sie dann als Kombilöhner wieder einstellen. Das möchte Kanzler Merkel nicht haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass in Deutschland Jobs für 30 Cent Stundenlohn angeboten werden und den Rest regelt der Steuerzahler. Wir wollten schließlich neue Arbeitsplätze schaffen und keinen Selbstbedienungsladen für findige Unternehmer eröffnen, sagt sie und wendet sich gegen die damit offensichtlich von ihr gewusste Kalkulation der Unternehmer. Also dieser Drehtüreffekt, das wäre in der Tat schon was. Unter der Voraussetzung Könnten Sie sich das vorstellen, die Kapitalisten, sich auf den Kombilohn einzulassen, Beschäftigte entlassen und zum Kombilohn wieder einstellen? Das aber würde weder dem staatlichen Interesse entsprechen, die Arbeitslosigkeit zu senken, noch würde es die Sozialkassen entlasten. Es bleibt also dabei. Der Beschäftigungseffekt ist fraglich. Vornehmlich wird es dem Staat dabei ankommen, zu versuchen, die Staatskasse zu entlasten, also das, was ich als den ersten Hebel genannt habe. Was übrigens eine zweite Abteilung staatlicher Beschäftigungspolitik offenbart. Nochmal zur Erinnerung. Beschäftigungspolitik, habe ich vorhin gesagt, sorgt zunächst mal und sehr prinzipiell dafür, dass möglichst, wie heißt es so schön, besteuerungsfähige und Sozialversicherungspflichtige zweimal abkassieren. Einkommen entstehen. Immer dann, wenn diese Beschäftigungspolitik ihren Dienst nicht zur Zufriedenheit erfüllt, fällt dem Staat Beschäftigungspolitik Abteilung 2 ein. Dann tritt die vermehrt in den Vordergrund. Beschäftigungspolitik, die nichts anderes soll, als die Kosten der Armutsbetreuung senken. Nochmal anders gesagt, sozusagen negativ kompensierend, soll dann die Beschäftigungspolitik 2 sich zu Beschäftigungspolitik 1 gesellen. Was Beschäftigungspolitik 1 nicht hingekriegt hat, was die Sozialkosten belastet, führt zur Beschäftigungspolitik 2, die dann nur noch die Funktion hat, Leute irgendwie so unterzubringen, dass daraus eine Entlastung der Staatskassen in der Abteilung Soziales wird. Negative Kompensation der nicht gelungenen oder der nicht hinreichend gelungenen, nach Maßstäben der Politik nicht hinreichend gelungenen Beschäftigungspolitik Abteilung 1. Deine Frage ist damit, glaube ich, erledigt, ne? So, Mindestlohn. Ich glaube, es ist jetzt, ich nähere mich jetzt langsam dem Ende, warum zugleich mit der Debatte über den Kombilohn von der Kanzlerin Merkel der Mindestlohn in die Debatte gebracht worden sind, eigentlich ja ein Thema von SPD, Linken, Gewerkschaften und so weiter, ist, glaube ich, jetzt kein Rätsel mehr. Denn immerhin gibt die Regierung mit der Planung des Kombilohns zu, dass es unter ihrer Lohnaufsicht erstens dahin gekommen ist, übrigens nicht nur unter ihrer, sondern Vorgänger immer dabei, dass ein Teil der Klasse der Lohnarbeiter von dem für Arbeit bezahlten Geld nicht mehr leben kann. Das ist mit der Einrichtung des Kombilohns festgeschriebene, politisch festgeklopfte Tatsache. Und sie gibt zweitens zu, dass sie diesen Zustand auch gar nicht korrigieren will. Wenn Merkel im Spiegel darauf verweist, dass jede ernsthafte, ich zitiere wieder, jede ernsthafte Debatte über den Kombilohn die Frage aufwirft, brauchen wir einen Mindestlohn? Jede ernsthafte Debatte über den Kombilohn die Frage aufwirft, brauchen wir einen Mindestlohn? Dann gibt sie zu verstehen, dass der Fall des Lohns, des nationalen Lohns zwar weitergehen soll, aber irgendwie nicht ins Bodenlose gehen darf, sondern irgendwie gebremst werden muss. Egal, oh, das ist klasse, mehr davon.
Ich habe es nur jetzt erst einmal machen können, weil es jetzt kühl wird, sonst wird es bloß Warmlüfter.
Das ist eine gute Idee gewesen. Nochmal den letzten Gedanken anders gesagt. Offensichtlich hat die Funktionalisierung des Lohns als Standortressource so vortrefflich geklappt, dass selbst die Protagonisten dieser Politik, Sozialumbau, nicht umhin können, darauf zu verweisen, dass man von diesem Lohn noch irgendwie leben muss. Das sprechen Sie jetzt selber an. Hunger und Dumpinglöhne sind mit uns nicht zu machen, sagt Kanzlerin Merkel und spricht damit eine Konsequenz der eigenen nationalen Standortpolitik an. Woran sie da denkt, ist deswegen ja unschwer zu ermitteln, weil sie ja selbst alles andere als eine Kehrtwende in der staatlichen Lohnpolitik angekündigt hat, sondern gerade mit Kombilohn und der Hartz-IV-Fortentwicklungsgesetzgebung noch einmal neue Maßstäbe für Billiglöhne im Niedriglohnsektor gesetzt hat. Also woran denkt sie? Nicht an eine Kehrtwende. Sie denkt auch nicht daran, wenn sie sagt, Lohn darf nicht ins Bodenlose sinken, Hungerlöhne mit uns nicht. Sie denkt auch nicht daran, einen, wie es SPD und Gewerkschafter wollen, gesonderten Mindestlohn einzuführen. Die Debatte ist zwischen 5 und 8 Euro pro Stunde. Sie überlässt es ihrem Wirtschaftsminister Gloß, klarzustellen, dass es doch eigentlich so etwas wie den Mindestlohn, und zwar in einer Weise, wie er sehr funktional ist, längst gibt. Das sei doch das jeweilige Arbeitslosenzweigeld. Das sei doch der Mindestlohn, erklärt Gloß. Und der hätte zudem den großen Vorteil, dass er so schön flexibel sei, sich also staatliche Lohnregulierung in Sachen Mindestlohn nicht zum Gefangenen eigener Beschlüsse machen muss. In der FAZ gibt es eine schöne Formulierung dieses Problems, nicht von Gloß, sondern vom Kommentator, der allerdings den Gloß rezipiert. Mit dem Mindestlohn ist es eigentlich ganz einfach. Ist er zu niedrig, dann ist er nutzlos. Ist er zu hoch, vernichtet er Arbeitsplätze. Wenn man sich jetzt mal überlegt, ist er zu niedrig, dann ist er nutzlos. Warum ist er nutzlos, wenn er zu niedrig ist? Naja, man könnte einerseits sagen, darf nicht ins Bodenlose fallen, wegen der Sicherung der Reproduktionsfunktion. Woran die aber hier denken, ist was anderes. Ist er zu niedrig, dann ist er nutzlos, dann ist er nämlich kein Bollwerk mehr gegen die Armada der Billiglöhne aus dem Osten. Könnte also dazu führen, dass deutsche Arbeitsplätze vernichtet werden, wenn er zu niedrig ist. Ist er zu hoch, vernichtet er Arbeitsplätze. Also in jedem Fall vernichtet er Arbeitsplätze, also in jedem Fall darf er nicht sein. Also in jedem Fall lassen wir es dabei und deklarieren, behauptet wenigstens der Herr Gloß, doch am besten den flexiblen ALG-2-Lohn als Mindestlohn. Welche gewerkschaftlichen Argumentationen ärgerlichster Sorte, eine schlimmere Ohnmachtserklärung nach der anderen, um den Mindestlohn ranken, will ich jetzt nicht ansprechen, können wir nachher noch machen. Woran Merkel denkt, wenn sie sagt, darf nicht ins Bodenlose fallen, ist eine ausgesprochen staatspolitische Überlegung. Ihr fällt nämlich auf ihre Weise, ich sage es jetzt nicht so, wie sie es ihr einfällt, sondern was das ist, was ihr einfällt. Ihr fällt nämlich ein, dass die Regierung der letzten Jahre es mit ihrer Sozial-, Wirtschafts- und Lohnpolitik geschafft hat, dass am unteren Rand der modernen Klassengesellschaft eine Schicht Unbeschäftigter, aber auch Beschäftigter, die Aufstocker, Pauper entsteht, die, wie man weiß und im Ausland schon klasse besichtigen kann, nicht ohne Folgen bleiben wird. Die Folgen, ich erinnere an die Aufstände in den französischen Vorstädten, Rütli-Schule könnte man auch einordnen, bestehen in lauter Abteilungen von geistiger, körperlicher, moralischer Verwahrlosung, in Kriminalität, Drogensucht, Bettelei, Gewaltkrawallen auf den Straßen, Drogenszenen und rechtsextremen politischem Extremismus. Daran denkt die Regierung. Und das bespricht sie in aller Öffentlichkeit auch nicht als geistige Verwahrlosung, physische Verwahrlosung eines Teils ihres Volkes, sondern als Frage von Ausländerintegration, als Frage von Ausländerabschiebung, als Frage von Jugendbetreuung und so weiter. Sie hat diese Sorge zum Beispiel, habe ich eben schon angesprochen, Wenn sie das Entsendegesetz verändern, also verhindern will, dass die Ostblocklöhne hier neue Maßstäbe setzen, neue Lohnmaßstäbe setzen, die tatsächlich zu einem Lohn, zu einem Einkommen führen, mit dem hier nicht gelebt werden kann. Und daran denkt zum Beispiel auch ein Verheugen, wenn er empfiehlt, mit nationalem Mindestlohn tatsächlich so etwas wie die Dienstleistungsrichtlinie auszuhebeln, also zu verhindern, dass die Billiglöhner von drüben herkommen. Nochmal anders, der Sorgegegenstand besteht nicht in dem Umstand, dass ein Teil des nationalen Proletariats mit dem neuen Lohn, mit den neuen Lohnniveaus seine Reproduktion nicht mehr bewerkstelligen kann. Die Sorge ist eine andere. Was ist denn, fragt sich die Politik, wenn immer mehr Menschen daran scheitern, mit dem Geld ihre Existenz zu erhalten? Dann haben wir nicht ein Problem der fehlenden Existenzsicherung der Leute, sondern interessiert uns die Wirkung davon. Dann könnte es sein, dass wir ein Ordnungsproblem haben. Nicht die Armut der Leute, die von dem Lohn da nicht mehr leben können, treibt den Staat um. Sondern dass bei fehlender Sicherung der Subsistenz auch die, ganz am Anfang habe ich es genannt, Gratisgabe der Reproduktionsfunktion des Lohns, das ordentliche Staatsvolk, in Teilen wenigstens Schaden nehmen könnte. Dass es immer eine unterste Stufe des Pauperismus gibt, das weiß der Staat, gab es auch schon immer. In gewisser Weise wurde früher dieser Bodensatz sogar ideologisch ausgebeutet, weil man mit ihm den Beweis antreten konnte, dass es dem Rest der Mannschaft dann klasse geht. Geht heute nicht mehr so richtig. Also das weiß der Staat. Da unten gibt es immer den Bodensatz. Was der Staat nicht weiß und was ihn im Augenblick umtreibt, ist, wie viel von diesem subproletarischen Bodensatz kann sich dieses hübsche Gemeinwesen Deutschland eigentlich leisten? Wie viel kann es davon verkraften, ohne dass hier Ordnung durcheinander gerät, weil sich bestimmte für unbrauchbar erklärte Volksteile vielleicht etwas mausig machen? Solcher Art sind die Staatssorgen, und das heißt, der Dauertest auf die Funktionalität des Lohns als Reproduktionsmittel der Klasse bekommt mit Zunahme staatlich hergestelltem oder staatlich reguliertem Elends eine Unterabteilung. Auch diese Gratisgabe wird einem Test überantwortet. Dem Test auf die, psychologisch heißt das übrigens, Frustrationstoleranz des Volkes, des Subproletariats. Wie viel Elend ist denen zuzumuten, ohne dass sie dem Gemeinwesen Gehorsam aufkündigen? Leider muss man sagen, immer falsch. So lautet der Test, der zweite Test, mit dem sie es bewenden lassen und der natürlich nicht inszeniert wird, ohne dass zugleich die Ordnungsmittel bereitgestellt werden, die bei negativem Testverlauf zum Einsatz kämen: Abschiebung, Polizeigewalt, Verschärfung des Jugendstrafrechts, Integrationshorror und so weiter. Ich mache mal ein Fazit und hör mal auf, lass den Gewerkschaftsteil jetzt erstmal weg, dass wir in die Debatte kommen. Kurzes Fazit. Wofür steht also die Debatte über Kombi und Mindestlohn? Wofür steht die Debatte über das Für und Wider von Kombi und Mindestlohn? Die Debatte gründet, das müsste deutlich geworden sein, auf den bisher erzielten Erfolgen im Einsatz des nationalen Lohns als Standortressource. Und sie steht dafür, dass der nationale Lohn so erfolgreich für diese ersten Dienste gekürzt worden ist, dass die Regierung sich jetzt genötigt sieht, zusätzlich, der Einsatz als Ressource geht ja weiter, zusätzlich den von ihr konstatierten negativen Wirkungen eben dieser Erfolge mehr vermehrt Aufmerksamkeit zu widmen. Das ist die Logik. Da sind ihr die sozialen Kosten des erfolgreich aussortierten Teils der Klasse viel zu hoch. Und da will sie ein Auge darauf haben, dass als Konsequenz erfolgreicher Verarmung die Beschäftigten und vor allem die unbeschäftigten Teil des Proletariats, also vor allen Dingen das sogenannte Subproletariat, nicht physisch und sittlich so verwahrlost, dass ihre Funktion als taugliches Arbeits- und Staatsvolk darunter leiden könnte. Das ist die Sorge. Konsequenz des erfolgreichen Einsatzes des Lohns, Umgang mit den vom Staat für negativ erachteten negativen Auswirkungen eben dieses Erfolgsprogramms. Und es gehört nicht viel zu der Feststellung, dass in beiden Fällen soziale Kosten sind zu hoch, Frage der physischen und sittlichen Verwahrlosung ist in beiden Fällen Maßnahmen, die dann unter Umständen zum Einsatz kommen, die armen Schweine noch ärmer machen, als sie ohnehin schon sind. So, das war es erstmal, den Gewerkschaftsteil streiche ich erstmal, weil ich sowieso schon so viel geredet habe. Jetzt können wir debattieren.